Herzlich willkommen heute zum Podcast mit Dr. Daniel Stelter und Professor Hartmut Walz. Dr. Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Forums Beyond the Obvious. Er studierte und promovierte an der Universität St. Gallen und war bis 2013 Unternehmensberater bei der internationalen Strategieberatung Boston Consulting Group. Heute berät er internationale Unternehmen und Investoren. Er zeigt ihnen, wie sie mit den Herausforderungen der Finanz- und Eurokrise am besten umgehen. Der Makroökonom und Strategieberater ist ein gefragter Redner und Autor. Sein Buch »Das Märchen vom reichen Land« steht aktuell auf der Bestsellerliste für Wirtschaftsbücher. Professor Hartmut Walz ist Finanzexperte und Verhaltensökonom und lehrt an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Er absolvierte eine Banklehre und studierte und promovierte an der Universität Mannheim. Als Redner und Autor möchte Professor Walz so viele Menschen wie möglich mit verbraucherorientiertem Wissen versorgen und sie zu bestmöglichen ökonomischen Entscheidungen leiten. Sein unabhängiger Finanzblog ist genauso beliebt wie seine beiden Bestsellerbücher »Einfach genial entscheiden« und einfach genial entscheiden in Geld- und Finanzfragen. Das Thema heute, das dreht sich um, wie kluge Bürger beim Sparen und Vorsorgen auf die verschlechterten Zukunftsaussichten Deutschlands reagieren sollten. Herr Dr. Stelter, in Ihrem neuesten Buch, »Das Märchen vom reichen Land«, vertreten Sie ja die These, dass die Zukunftsaussichten Deutschlands erheblich schlechter sind, als dies von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Können Sie ein paar Beispiele nennen, um diese These zu unterstützen?
Ja, zum Ersten vielen Dank für die Möglichkeit der Diskussion. Freut mich sehr. Ich glaube, der Startpunkt ist einfach der, dass wir uns erstmal klar machen müssen, dass der Boom, die Konjunktur, die wir gerade erleben, eben ein Scheinboom ist, getrieben durch Faktoren, die nachhaltig sind. Ein wesentlicher Faktor ist zum einen die Geldpolitik der EZB, die ja letztlich die letzte Instanz ist, die den Euro, und da werden wir sicherlich hinterher noch drauf kommen, der zutiefst ja eigentlich krank ist und nicht funktionsfähig ist, versucht am Leben zu erhalten, indem sie das Geld möglichst billig macht. Zum anderen durch die Folge natürlich nicht nur, dass das Geld billig ist, sondern auch, dass der Euro weiter schwächer ist, als es die Deutsche Mark jemals wäre, wenn wir die noch hätten. Und das sozusagen zum einen die Konjunktur im Land befeuert und zum anderen auch die Exportwirtschaft befeuert. Der Exportanteil der Wirtschaft ist enorm gestiegen. Und das Dritte ist noch, dass das, was wir exportieren, eigentlich eher basiert auf Industrien, die alt sind. Denken Sie an Automobil, denken Sie an Maschinenbau. Gerade Automobil haben wir jetzt gerade auch schon ein Abzeichen der Krise. Und der vierte Punkt ist, dass die Kunden in aller Welt sich zunehmend bei uns verschulden, um die Waren bei uns zu kaufen. Das heißt, wir tauschen eigentlich Arbeitsleistung gegen Forderungen gegen das Ausland. Diese Forderungen sind, wie wir aus der Vergangenheit auch schon wissen, Finanzkrisen nicht so werthaltig, wie wir gerne glauben möchten. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist die Tatsache, dass bei uns die Politiker auch immer sagen, ach, das reiche Land. In Wirklichkeit, wenn wir genauer hinschleppen, muss man feststellen, dass die deutschen Privathaushalte mit die Ärmsten sind in der Eurozone. Das ist jetzt kein hier, nicht von mir erfunden, sondern die EZB rechnet es offiziell vor. Und wir werden sicherlich diskutieren, woran das liegt. Aber zum einen ist es wirklich ein Fakt, wir sind die Ärmsten, mit die Ärmsten. Deutlich ärmer als beispielsweise Italiener und Franzosen oder auch Spanier. Selbst die Griechen haben ein bisschen mehr Privatvermögen pro Haushalt als wir, trotz der Krise. Zum anderen ist auch unser Staat nicht so reich, wie er tut, weil in Wirklichkeit er nicht richtig bilanziert. Wenn er richtig bilanzieren würde, würden wir sehen, dass der Staat erhebliche latente Verbindlichkeiten hat. Das heißt, wir haben eine Einkommensillusion, wir haben eine Vermögensillusion und da kommt noch hinzu die schlechte Politik der letzten Jahre, die sich darauf konzentriert hat, Wohlstand zu verteilen, statt Wohlstand zu mehren. Und das fügt mich eben zu der für uns alle sehr traurigen Schlussfolgerung, dass wir keineswegs das reiche Land sind, für das wir uns halten und dass wir damit vor erheblichen Schwierigkeiten stehen, die uns alle treffen werden und die natürlich dann auch die Frage aufwerfen, die Sie am Anfang gestellt haben, was bedeutet das eigentlich für die Entscheidung des Einzelnen bezüglich seines eigenen Vermögens, seines Sparverhaltens? Und das werden wir jetzt hier diskutieren.
Okay, Sie sagten Wohlstand zu verteilen, anstatt Wohlstand zu vermehren. Könnten Sie das noch genauer erklären, was Sie damit meinen?
Ja, also schauen Sie die Entscheidung der letzten paar Jahre. Wir haben, wenn der Staat hat die, als Beispiel, hat die schwarze Null ja nicht durch eigene Leistung erbracht, sondern weil die Zinsen so Zinszahlungen stark gesunken sind. Auf der anderen Seite haben die Sparer weniger Einnahmen. Und er hat aber ein bisschen gespart. Und wo hat er gespart? Er hat gespart bei Investitionen in die Infrastruktur, Digitalisierung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Spanien haben, was vermeintlich ärmer ist als wir, haben 50% der Haushalte Glasfaseranschluss. Bei uns sind es ungefähr 2%. Jetzt wohne ich in Berlin, das ist besonders dramatisch, aber Sie sehen, die Schulgebäude verfallen, die Infrastruktur verfällt. Das wäre das, was eigentlich Investitionen in die Zukunft sind. Auf der anderen Seite haben wir Rente mit 63, Mütterrente, eine Energiewende, die, so wie sie gemacht wurde, völlig überstürzt ist und deshalb zu den höchsten Strompreisen Europas geführt hat. Das heißt, wir haben eine Migrationspolitik, auch wenn das ein problematisches Thema ist, die eher zu einer Belastung ist, denn statt zu einer Förderung des zukünftigen Wohlstands. Das heißt, wir haben in vielen Faktoren haben wir uns Lasten aufgebürdet, die eigentlich zu hoch sind. Und auch im Rahmen der Eurozonenpolitik muss man ganz klar sagen, dass die Politik es versäumt hat, das Problem an der Wurzel zu packen und auch dort sich latente Schäden abzeichnen. Ich nehme als Stichwort die Tage-2-Forderung der Bundesbank. Also wir haben schon ein ganzes Package von Themen, wo man einfach sagen muss, Mensch, die Politik hat in den letzten Jahren die Zeit nicht genutzt, um das Haus wetterfest zu machen. Im Gegenteil, sie hat die Grundlage dafür gelegt, dass wir, wenn es zu einer weigerlich irgendwann mal kommenden Rezession kommt, dass wir sehr schlecht dastehen und nicht vorbereitet sind.
Herr Professor Walz, inwieweit können Sie diesen Überlegungen zustimmen?
Ja, ich würde ja so gerne widersprechen, wenn nur nicht die Faktenlage so eindeutig wäre. Also ich bin an diesem Punkt jetzt hier am Anfang noch, kann ich sehr, sehr kurz sein. Mhm. Ich habe leider gar nichts zum Widersprechen. Ich würde vielleicht ergänzen, das ist einfach auch der Zeit geschuldet, sagen es, ist ja nicht die Eingrenzung auf Deutschland. Wir haben jetzt überwiegend deutsche Podcast-Hörer, aber das Problem ist nicht ein deutsches Problem. Und es ist sogar weitergehend als Europa. Die Eurozone hat ja sicher eine Menge hausgemachte Probleme. Aber ich sehe eigentlich weltweit, dass die Schulden explodieren und dass wir auf Kosten einer Illusion und der Zukunft leben und dass das so nicht weitergehen kann. Ich möchte nur ein Beispiel sagen. Barack Obama, den die Europäer sehr positiv wahrnehmen, hat es geschafft, in seiner Amtszeit in nur 8 Jahren mehr Schulden aufzubauen als alle amerikanischen Präsidenten davor. Also da sehen Sie, wir haben deutsche Probleme, aber wir haben auch ein generelles Problem mit unserer Finanzwirtschaft, mit unserer Geldwirtschaft. Und ein gutes Zitat oder ein guter Spruch, der leider nicht von mir ist, ist, dass Demokratien daran zugrunde gehen, dass sie zu viele Versprechungen machen, die sie einfach nicht einlösen können. Und irgendwann kommt mal die Rechnung. Und insofern stimme ich dazu, dass wir in einer relativ heiklen Situation sind.
Ich würde vielleicht das ergänzen und mal sagen, wir haben da völligen Konsens. Ich will nicht nur Werbung machen, ich habe auch noch mal ein anderes Buch geschrieben, schon vorher, Eiszeit in der Weltwirtschaft, da mache ich genau diese Aussage. Das Problem ist einfach, wir sind eigentlich in einem großen Ponzi-Schema. Ja, wir haben, also wenn wir die Rentensysteme anderes anschauen, Ponzi-Schema ist ja mal so, funktioniert so lange, mehr Leute einsteigen als aussteigen. Und wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo mehr Leute aussteigen, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung. Und dann fällt das Ganze auf die Füße. Insofern, das Problem ist ganz, ganz groß. Und wie gesagt, was Deutschland natürlich besonders betrifft, das ist schon, glaube ich, der Unterschied zu anderen Ländern ist, es gibt nichts Dümmeres, als in einer überschuldeten Welt der Gläubiger zu sein. Und genau das machen wir. Wir bauen riesige Forderungen auf gegen Leute, die eigentlich nicht bezahlen können.
Sie behaupten ja beide, dass die Deutschen schlecht bzw. falsch sparen. Können Sie diese Behauptung einmal begründen, Herr Walz?
Ich denke, da hilft die Unterscheidung zwischen Geld und Sachvermögen. Was Herr Stelter gerade schon völlig korrekt gesagt hat, in einer überschuldeten Welt ist es nicht eine gute Idee, ein Gläubiger zu sein. Das heißt, Forderungen zu haben, Geldvermögen wäre jetzt bei uns eben, ich habe das Recht, ich habe den Anspruch auf Euro. Das könnte aber auch genauso gut eine andere Währung sein. Und Sachvermögen wäre eben das Haus oder auch produktives Vermögen. Es wäre aber auch Gold zum Beispiel. Also sagen wir mal die Welt der Atome und Währungen kommen und gehen. Ich kann es jetzt nicht direkt beweisen, aber es gibt die Behauptung, dass in Europa die durchschnittliche Lebenserwartung einer Währung etwa 18 Jahre betrug. Und so gefühlt, wenn man so bestimmte Währungen anschaut, dann scheint es so zu passen. Da sind wir also mit dem Euro schon relativ dicht dran. Und das ist genau die Überlegung, dieses Verhältnis von Geldvermögen zu Sachvermögen zu hinterfragen. Und Geldvermögen aufzuhäufen und gleichzeitig an der Infrastruktur zu sparen, ist eben eine schlechte Idee.
Wie sehen Sie das, Herr Stelter?
Ja, da kommen wir drauf. Ich meine, die Deutschen sparen halt strukturell falsch. Ich meine, ich habe vorhin angesprochen, dass die Italiener, Spanier, Franzosen vermögen, das sind als die Deutschen. Die Gründe dafür sind natürlich relativ auf der Hand liegen. Zum einen ist es natürlich keine gute Idee, Kriege zu führen und diese dann auch zu verlieren. Das ist schon mal nicht gut fürs Vermögen. Die deutsche Teilung war teuer, aber der Hauptgrund liegt einfach daran, dass die Deutschen falsch sparen. Wir werden von der Politik, seit Jahrzehnten werden sie ermuntert, in Lebensversicherungen, in Sparbüchern und Ähnlichem, in Bundesanleihen zu sparen. Warum? Weil der Staat damit die Finanzierung sicherstellen wollte. Und dann hat der Walz natürlich vollkommen recht, im Geldvermögen zu sparen ist Mist. Es gibt Studien zu langfristigen Erträgen von Anlageformen. Und wenn Sie über 100 Jahre schauen, ist der erwartete Ertrag mit sogenannten sicheren Anlagen, Anführungsstrichen, ganz wichtig, sicher, also Staatsanleihen ähnlichen, ist nahe Null. Vielleicht bei 1%. Wenn Sie 1% haben mit Zinseffekt, da kommt nicht viel bei raus. Der langfristige Ertrag von Immobilien und Aktien liegt zwischen 6% und 8% über 100 Jahre mit höheren Schwankungen. Aber wenn Sie 6% bis 8% machen mit Zinseszinseffekt, dann werden Sie reich, sage ich jetzt mal, oder zumindest reicher. Mit 1% kommt nichts mehr raus.
Vielleicht erlauben Sie, dass ich mich da ganz kurz erklären. Also Sie reden von realen Erträgen. Das heißt, was Sie natürlich als Ökonom sofort im Kopf haben, ist die Geldillusion, ist die Inflation. Ja, das heißt, der Mann auf der Straße, der das halt nicht so durchschaut wie Sie, der freut sich, wenn die Zahlen größer werden, aber seine Kaufkraft wird kleiner.
Ganz genau. Ich meine real nach Inflation. Und da, wie gesagt, ist die Aussage halt ganz klar die, dass wir als falsch sparen. Und dieses falsche Sparen ist irgendwie phänomenal, weil Deutschland, wir gelten ja als die Sparweltmeister. Wir gelten ja als die ganz fleißigen Sparer. Und es gab eine Ausstellung in Berlin im letzten Jahr über deutsches Sparen, wo man sieht, also alte Spardosen sieht und alles drum und dran. Die Deutschen haben gespart, ob Hyperinflation war, ob Depression war, die Deutschen haben gespart. Und dann fragt man sich natürlich, naja, ich habe mal also scherzhaft gesagt, wir sind wie die Eichhörnchen. Wissen Sie, wir verbuddeln viele Nüsse, finden die aber nicht wieder. Und das ist einfach selten dämlich. Bei den Eichhörnchen habe ich mal geschrieben, ist das putzig, da finden wir das süß, aber für uns selber ist es eigentlich ziemlich dämlich.
Darf ich an der Stelle sagen, die Deutschen sind gute Sparer, aber schlechte Investoren, schlechte Anleger.
Das ist die nettere Formulierung, als es bei den Eichhörnchen ist.
Ja. Sofort. Insofern, der gute Wille ist da, aber die Strategie fehlt und das fällt uns wohl irgendwie gerade auch mit unserer Kultur und mit unserer Psyche, mit unserer Anlagepsyche sehr, sehr schwer. Das Dumme ist, dass der Staat auf staatlicher Ebene aber eigentlich genau den Fehler wiederholt. Nämlich andere Länder haben schöne Staatsfonds, das heißt, der ganze Staat sichert künftige Lasten gegen durch Anlagevermögen, durch zum Beispiel global gestreute Aktien, die er hat. Und wir haben über im Augenblick so etwa 2,4 Billionen Target-Forderungen. Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Also
wir sind bei ungefähr 1.000 Milliarden ist die Forderung.
Also eine Billion ist die Targetforderung. Okay, das andere war das Geldvermögen. Gut, also das korrigieren wir. Also ist aber schlimm genug, ne? Eine Billion ist eine Zahl mit 12 Nullen.
Also muss ich ganz ehrlich sagen, die Forderungen, das sind ja Forderungen der Bundesbank im Rahmen des Systems der Europäischen Zentralbank. Das heißt, Italiener, Griechen, zum Teil auch Franzosen haben Schulden. Die Deutsche Bundesbank hat Forderungen. Und da gibt es ja eine Expertendiskussion. Die einen sagen, ach Quatsch, das ist nur eine Verrechnungsposition, spielt keine Rolle. Da gibt es wieder andere, die sagen, na ja, wenn es eine Forderung ist, ist es ja keine Forderung gegen Italien, sondern gegen die EZB. Und die EZB kann nicht pleite geben, im Zweifelsfall druckt sie das Geld halt. Also macht euch keine Sorgen. Ich bin ganz anders dabei. Ich bin ganz einfach pragmatisch und sage, na ja, wenn wir in die Statistik gucken des deutschen Auslandsvermögens, wird die Target-2-Forderung als Auslandsvermögen geführt. Und dann sage ich mir, na gut, dann ist das eine Vermögensposition. Und wenn ich dafür keine Zinsen bekomme, wenn ich die nicht fertigstellen kann und wenn ich keine Sicherheit drauf habe, ist das eine ziemlich schlechte Geldanlage. Selbst wenn ich das Geld irgendwann wieder bekomme, wenn ich es zu 0% Zinsanlege, ist das schlecht. Der Professor Walz hat richtigerweise angesprochen, andere Länder machen das anders. Denken Sie an Singapur, denken Sie an Norwegen, die eben entsprechende Staatsfonds haben. Ich würde sogar die Schweiz ergänzen. Die Schweizer Notenbank hat ja in den letzten Jahren einfach zwangsweise, weil der Euro halt von der EZB so viel zur Verfügung gestellt wurde, deshalb auch schwach wurde, hat die intervenieren müssen und hat im Prinzip Schweizer Franken ausgegeben und hat was gemacht. Sie hat dafür Assets gekauft, Vermögenswerte in der ganzen Welt, und zwar nicht nur Anleihen, sondern auch Aktien. Und das führt eben zur Frage, warum machen wir das nicht? Und zum einen ist es so, die Bundesbank könnte sehr wohl hingehen und könnte statt die Target-2-Forderungen zu halten, diese in echte Assets transferieren, indem sie Da gibt es also ausführliche Artikel zu. Man könnte da über Umwege, über London, also außerhalb des Euroraums, zur laufenden Zahlung könnte man einen Fonds finanzieren, der eben entsprechend auch sich global in Aktien investiert oder Ähnliches macht. Das heißt, es ginge. Ich halte es auch für ein Versagen der Bundesbank, in diese Richtung nicht aktiver zu werden. Ich halte es für ein Versagen der deutschen Politik, in die Richtung nicht aktiver zu werden, die Bundesbank dahingehend anzuweisen. Die Möglichkeit gäbe es meines Erachtens schon. Und so sitzen wir einfach da, freuen uns wie Dagobert Duck über die großen Forderungen, die wir ins Ausland haben, baden in diesen Zettelchen, vergessen aber, dass eben der Dagobert, wenn Sie das Heft lesen, der hat ja auch morgen Goldmünzen, die haben wir eben nicht da. Wir haben da nur Papierzettelchen und die Papierzettelchen, die können Sie teilweise dann heute auch im Flohmarkt kaufen, wenn Sie so alte Reichsbanknoten kaufen, als die nichts mehr wert sind. Und das ist eben das Gefährliche.
Ich möchte eine kleine Lanze brechen für die Bundesbank und unseren aktuellen Bundesbankpräsident. Also wenn es mal irgendwann kracht, darf keiner sagen, dass der Herr Weidmann nicht wirklich Tacheles geredet hätte. Da gibt es auch YouTube-Video, wo er lächelnd vor den Leuten steht und sagt, bitte machen Sie sich klar, was eben Geld ist. Das ist bedrucktes Papier und sonst nichts. Der einzige kleine Fehler ist, es ist kein Papier, sondern es ist Baumwolle. Aber das ändert an der markigen Behauptung von ihm oder der These überhaupt nichts. Aber ich glaube, das will eben ein Großteil unserer Bevölkerung sehr, sehr ungern hören. Was uns zu der Frage bringt, vielleicht, wie könnten wir es denn besser machen? Und wenn Sie erlauben, fange ich mal an. Und ich freue mich aber sehr dann, Herr Stelter, wenn Sie aus Ihrer Sicht ergänzen oder auch gerne korrigieren. Also ich fange mal mit dem Einzelnen an. Ich denke, der Einzelne sollte diese Vehikel meiden, auch wenn der Staat sie subventioniert, die Vehikel meiden, Anlagevehikel meiden, mit denen er eben weiter brav spart, also im Geldvermögen bleibt. Der Einzelne überschätzt das Risiko von Sachwerten, weil die eben im Kurs schwanken können, und er unterschätzt aber das Risiko von Inflation oder auch von einer Problematik im Euro, sagen wir einem Währungscrash. Das wäre mal das Allererste. Und auch wenn ich es ungern sage, ich würde wirklich auch dem Einzelnen zu einem kleinen Goldanteil raten.
Wenn ich da vielleicht nochmal reinfragen dürfte, jetzt aus Sicht des Bürgers, ich glaube, die Bewusstheit wird immer größer und größer, jetzt eben nicht mehr in die klassischen Lebensversicherungen zu investieren und das Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen. Mhm. Viele nutzen das natürlich auch, mit den Minizinsen in Immobilien zu investieren. Da gibt es aber auch Stimmen, die sagen, man verschuldet sich denn jetzt natürlich viel schneller als sonst, also dass man da unachtsam dran geht. Mhm. Sie vertreten auch die Meinung, Herr Walz, dass man dann auch in ETFs Aktien zum Beispiel anlegen sollte. Gibt es da klassische Tipps von Ihnen beiden, die der Bürger auch direkt mal umsetzen könnte in der heutigen Situation?
Ich möchte die Frage auch beantworten, aber ich würde ganz gerne noch ein bisschen aufsetzen auf dem, was Herr Walz vorher gesagt hat. Das Erste ist, dass man sich erstmal klar werden muss, was man eigentlich für ein Vermögen hat. Die meisten der Zuhörer sind eigentlich vermögender, als sie denken, weil sie nämlich Einkommen erzielen in Deutschland, weil sie Rentenansprüche haben. Die sind zwar nicht gedeckt, sie sind im Prinzip Versprechen zu Lasten Dritter, aber sie sind zumindest haben die Ansprüche da. Und dann stellt man mal fest, wir haben eigentlich ein Vermögen. Und dieses Vermögen ist aber konzentriert in Deutschland. Ihr Einkommen ist hier, Ihre Rentenansprüche sind hier, im Zweifelsfall ist die Lebensversicherung hier, und wenn Sie noch Immobilien besitzen, sind die auch hier. Und das führt mich zur ersten großen Sorge, dass ich einfach sage, sein Vermögen in Deutschland zu konzentrieren, ist selten dämlich, weil selbst wenn wir keine Krise bekommen, sind die Aussichten aufgrund der demografischen Entwicklung für Deutschland viel schlechter. Das heißt, man muss global diversifizieren. Also der größte Fehler ist, dann noch einen DAX-Fonds zu kaufen oder Ähnliches, sondern die Aussage ist ganz klar raus. Führt mich zu den Fragen Immobilien. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Immobilien, auch da ist die große Gefahr, man hat ein Klumpenrisiko in Deutschland. Jetzt schauen wir uns mal die demografische Entwicklung an. Das heißt, es ist immer Immobilienboom, Preise gehen hoch. Ja, die gehen hoch in ein paar Zentren, die gehen aber nicht längst überall hoch. Da reden Sie mal mit Nebenzentren, da haben Sie teilweise Leerstände und Verkaufsschwierigkeiten. Die demografische Entwicklung spricht nicht dafür, dass wir steigende Immobilienpreise haben, im Gegenteil. Wir haben eine rückläufige Bevölkerung, egal ob wir die Zuwanderung haben oder nicht. Wir haben eine per saldo rückläufige Bevölkerung. Das heißt, Immobilienpreise werden unter Druck geraten. Weshalb ich auch dringend davor warne, dieses billige Geld jetzt dazu zu nutzen, sich ein Klumpenrisiko hier ans Bein zu binden. Man sollte sowieso mit Schulden vorsichtig sein, weil Man kann nicht sagen, es gibt jetzt zwangsläufig morgen die große Inflation, denn hätten wir, wenn sie so einfach zu erzeugen wäre, wie die Notenbank sich das oder wie wir sie es vorstellen, hätten wir sie schon, weil die Notenbank versuchen ja nichts anderes als Inflation zu erzeugen, seit 10 Jahren ohne Erfolg. Deshalb würde ich immer sagen, jawohl, man sollte Schulden machen, aber in beschränktem Maße. Deshalb meine Antwort ist, diversifizieren, international diversifizieren und dann über 4 Asset-Klassen, da bin ich wahrscheinlich mit Herrn Walz ganz einer Meinung. Natürlich gehört Gold dazu. Ich würde vielleicht auch Gold und Goldminen nehmen, wenn Sie Szenarien haben wie Verbot von privatem Goldbesitz. Goldminen konnten Sie weiterhaben und die haben damals in den 30er Jahren in den USA sehr gut performt. Geld, also Liquidität braucht man immer. Liquidität auch meinetwegen geparkt, teilweise in kurzlaufenden Anleihen, also sicheren Anleihen. Bei den Banken können wir auch nicht trauen. Ganz wichtiges Thema. Das Bankensystem ist meines Erachtens europaweit insolvent. Dann haben wir das Thema Aktien. Da würde ich sagen, weltweit diversifizierte Aktienfonds. In der Tat kostengünstig. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan von den Indexfonds, weil da eben auch Sachen drin sind, die ich nicht haben möchte, wie Bankaktien zum Beispiel. Aber je nachdem, wie viel Vermögen man hat, bei kleineren Vermögensbeträgen nimmt man das einfach in Kauf und kauft einen Indexfonds und den lässt man liegen. Global diversifiziert. Wer etwas mehr hat, orientiert, wer nicht so viel hat, orientiert sich da am MSCI-Index, also dem Morgan Stanley Capital Index, wo das weltweit abgebildet ist. Wenn man etwas größeres Vermögen hat, würde ich persönlich eine Allokation nach Gewichtung des Bruttoinlandsproduktes, also nach der Wirtschaftsleistung bevorzugen, statt nach Marktkapitalisierung, weil wir so einen sehr starken Anteil USA haben. Und zum Schluss würde ich sagen, Immobilien gehören dazu. Aber da soll man auch international streuen. Da würde man sagen, ja, das kann man aber nicht. Ja, und da muss man schon verdammt reich sein, um das zu können. Würde ich sagen, jein. Ich verstehe das, wenn Sie Direktinvestitionen machen. Aber es gibt die Möglichkeit über Aktien, Immobilienaktien oder auch über Real Estate Investment Trust, also so Immobilieninvestmentfonds, Herr Walz kann es, glaube ich, noch besser erklären, entsprechend auch zu diversifizieren. Ich zum Beispiel denke, habe ich auch selber gemacht, habe einfach eine Position an REITs in Singapur, was mir ein Exposure gibt, was mir eine Möglichkeit gibt, quasi an dem eigentlich perspektivisch demografisch attraktiveren Region Asien zu profitieren. Das sind so meine Gedanken dazu. Nur die erste Aussage ist, machen Sie sich klar, was Ihr Vermögen ist. Es ist größer, als Sie denken. Und zweitens, raus aus Deutschland. Sie müssen global diversifizieren. Auch wenn es kein Untergangsszenario gibt, ist Deutschland nicht der Platz, wo man sein Geld investieren sollte.
Also der alte Spruch von dem Schwaben, schaffe, schaffe, Häusle, baue, würden Sie jetzt nicht so vertreten und sagen, dann lieber global in zum Beispiel Immobilienfonds investieren, aber nicht mehr so das Eigenheim an sich im Fokus zu halten, was ja viele Deutsche auch nach wie vor tun.
Ja, vielleicht darf ich da einfach noch ergänzen. Also ich stimme weitestgehend überein. Ich möchte nur an ein paar Punkten präzisieren. Die eigengenutzte Immobilie ist, und ich glaube, da haben wir auch keinen Konflikt, das sehen Sie durchaus ähnlich, ist ein Konsumgut. Also ich würde unterscheiden, wohne ich in der Immobilie, da kommen auch sehr viele emotionale Dinge. Und wenn jemand 30, 40 Jahre glücklich ist in seinem Eigenheim, dann wäre das für mich auch ein Wert, den ich anerkenne.
Und wenn ich es kurz einfügen darf, und wir wissen ja empirisch, dass die Leute, die in eigenen Immobilien wohnen, vermögender sind, aber nicht wegen der Immobilie, sondern weil sie aufgrund der Tilgungsverpflichtungen faktisch mehr sparen, als die das nicht machen.
Sehr richtig. Eine Immobilie, die ich noch abstottern muss, die diszipliniert mich. Dieses Nachsparen, das hat eine sehr heilsame, disziplinierende Wirkung. Das ist also wie beim Abnehmen, wenn ich zu den Weight Watchers gehen würde. Ja? Also mein Kredit bei der Bank ist wie Weight Watchers. So, und das würde ich eben unterscheiden von Immobilie als Anlagegut, also eine fremdgenutzte Immobilie. Und da bin ich aber dann mit den Überlegungen, mit dem Streuen und so weiter, bin ich völlig d'accord. Und da gibt es auch tolle Untersuchungen jetzt von dritten Wissenschaftlern, die es sehr, sehr ordentlich getan haben. Wir überschätzen die Wertentwicklung von Immobilien. Wir haben auch im Wirtschaftswunder Deutschland über Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg eine Preisentwicklung bei Immobilien gehabt, die unter der allgemeinen Inflationsrate war. Also real war es nicht eine Kompensation für die Inflation. Und erst jetzt in den letzten 10 Jahren haben wir so eine Nachholung. Und insofern, da kann man sich sehr, sehr täuschen. Und wenn man jetzt schaut mit Energiesparen und Umweltschutz und so weiter, ältere Immobilien werden da auch ganz schnell unattraktiv. Und diese Tendenz kann weitergehen.
Ja, ich würde vielleicht ergänzen dazu, ich gebe natürlich schon Leute, die Immobilien verwöhnt geworden sind. Das liegt aber dann in der Tat am Spiel mit Schulden. Weil man natürlich, wenn man in den 50er, 60er Jahren mit viel Kredit Immobilien gekauft hat, dann hat sich der Kredit real deutlich entwertet. Und dann war es ein Spiel, was schon funktioniert hat, aber es ist eben Leverage-Effekt. Und das führt auch dazu, dass die Immobilienpreise in anderen Ländern deutlich stärker gestiegen sind als bei uns, was damit zu tun hat, dass sie auch mit mehr Schulden gearbeitet haben. Das kann man schon erklären, ich bin ganz bei Ihnen. Ich weiß nochmal ergänzen, ich bin ja jetzt in Berlin, wo wir miteinander sprechen, und ich meine, in Berlin gibt es eine Volksinitiative zur Enteignung von Immobilienbesitzern. Das sagt eigentlich schon alles. Der Staat wird, eben weil er nicht vorgesorgt hat für die zukünftigen Renten und Ähnliches, wird der Staat immer mehr eingreifen im Bereich der Immobilien, einfach deshalb, weil das sehr populär sein wird, das zu drücken, und wir werden damit die Immobilien immer unattraktiver machen mit der Ertragskraft. Das ist ganz klar absehbar.
Ja, und man muss einfach sehen, dass eben Immobilienmärkte die Tendenz haben zu schwanken, weil wir nicht so schnell fehlendes Angebot bauen können und weil wir auch nicht so schnell wieder Überangebot abbauen können. Also ich bin jetzt so knapp vor den 60 vom Lebensalter her, und in den letzten 60 Jahren konnte man das schon mehrfach beobachten. Und wir haben immer gedacht, ja, eine Umkehrung des Trends, die sei nicht denkbar. Wir hatten ja schon Immobilienüberangebot, dann hatten wir wieder Immobilienmangel. Dann hatten wir die Wiedervereinigung und haben im Osten ganz, ganz viele Immobilien platt gemacht. Da kriegt das Wort Plattenbau eine ganz neue Bedeutung. Und ich glaube, jetzt ein paar Jahre rückschauend, würde man mit heutigem Wissen einiges davon nicht dem Erdboden gleich machen. Ja, auch wenn es nicht so hochwertiger Wohnraum war. Aber das ist das eine. Ich möchte nochmal die Aussage vom Herrn Stelter ein bisschen rausarbeiten mit dieser Deutschlandliebe. Also man nennt es Homebuys oder Heimatliebe. Und das ist auf alle Fälle schlecht. Wir müssen globaler denken. Und es gibt transparente Instrumente, mit denen wir das gut machen können. Ich fand sehr gut, Herr Stelter, dass Sie unterschieden haben zwischen jemand, der sehr vermögend ist und auch an den Kleinsparer denken. Und da ist aus meiner Sicht der Indexfonds schon ein tolles Instrument. Und wenn ich kritisch bin, zum Beispiel gegenüber Banken, wie auch anderen Industrien, gibt es ja mittlerweile auch sehr schöne Produkte, zum Beispiel die Beteiligung an allen Industrien außer Banken. Also es gibt ETFs, Ex-Banks oder ETFs, Ex-Financials. Da muss ich nur ein bisschen suchen, aber die Produkte gibt es alles, und da könnte ich sogar diese Feinabstimmung, die Sie anstreben, hinbekommen. Ansonsten bin ich ganz Ihrer Meinung, nehme ich das einfach hin, muss ich einfach den Kompromiss eingehen.
Eine Frage, die bei mir noch aufploppt zu den ETFs. Es gibt ja immer wieder auch Empfehlungen, die vielleicht auch mit Anleihen zu mischen, um diese Spitzen auszugleichen, dass die Schwankungen nicht so groß sind. Ist es noch aktuell und empfehlenswert? Ja.
Also meine schnelle Antwort ist, ich habe eine sehr große Sorge vor der Zinsfalle. Und für den Kleinsparer, der bei dem einzelnen Bankguthaben unter 100.000 Euro bleibt, halte ich das für das kleinere Risiko als die Anleihen. Also mit Anleihen kann man meines Erachtens kaum noch einen Blumentopf gewinnen. Wenn Sie Negativzinsen haben bei sicheren Anleihen bis zur Laufzeit von 8 Jahren, bei 8 Jahren sind Sie bei 0, bei 10 Jahren sind Sie dann bei 0,3, 0,4, dann würde ich sagen, okay, wer große Geldmengen anlegen muss, der muss das vielleicht hinnehmen, aber der Kleinsparer, der zum Beispiel jetzt einen Betrag von weit unter 100.000 hat, oder auch wenn es 2 oder 3 wären, der das auf verschiedene Konten verteilen würde, dann wäre das für mich das geringere Übel. Wir müssen natürlich sehen, bei einer Bankenkrise ist es gefährdet, und dann ist die Frage, was die Staatsgarantie wert ist. Nur wenn die Staatsgarantie ausfällt, dann würde ich auch an die Bundesanleihe nicht mehr glauben.
Ja, ich würde das, da pflichte ich bei. Ich glaube, der Punkt für mich ist, ich habe vorhin so eine Viertel, also eine 25-25-25-25 Formel hier angewendet. Das wäre meine Aufteilung. Und für mich war eben in der Tat eine Frage von, wie viel Vermögen Sie haben. Wenn Sie unterhalb der 100.000 Grenze bleiben, würde ich mir auch nicht so große Sorgen machen. Ich sehe die Anleihen genauso kritisch wie Sie, Herr Professor Walz. Ich glaube, ich würde einen anderen Aspekt gerne noch einführen. Und da werden wir auch Konsens haben, bin ich ziemlich sicher. Ich möchte auch davor warnen, dann zu aktiv zu sein. Also wenn Sie, es gibt einen schönen Spruch, hin und her macht Taschen leer. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass die Leute, die in Indexfonds investieren, weniger mit diesen verdienen, als Indexfonds eigentlich erbringen. Ja. Warum? Weil sie in der Panik verkaufen, wenn sie in den Tagesschauen sehen, der Markt fällt, und weil sie hinterherrennen, nachdem der Markt gestiegen ist. Das heißt, wenn Sie wirklich ein Vermögen aufbauen wollen, machen Sie diese Viertel-Viertel-Viertel-Regelung, schauen Sie sich einmal im Jahr an, wenn ein Aspekt stark gestiegen ist, wie Gold zum Beispiel, ein anderes gefallen ist, dann balancieren Sie das wieder aus. Und ansonsten schlafen Sie ruhig und handeln Sie wenig. Und nehmen Sie keine Anrufe Ihres Bankberaters an, weil der Bankberater ruft Sie nicht an, weil es gut mit Ihnen meint, sondern der Bankberater ruft Sie an, weil er gerade Provisionen kassieren möchte.
Ja, also da kann ich nur zustimmen. Also was Sie ansprechen, ist das Rebalancing und dass Aktivitätsdruck schon immer ein schlechter Ratgeber war, hin und her taschenleer, dem stimme ich auch zu. Also vielleicht so ein versöhnliches Ende dann auch, dass wir sagen, hey, Geld ist nicht alles. Lassen Sie uns auch auf unsere anderen Werte achten, auf unsere Kultur achten, auf unsere körperliche Gesundheit und ich finde noch wichtiger die geistige Gesundheit. Also Panik war schon immer ein schlechter Ratgeber, aber die Augen zu verschließen auch.
Ich würde in der Tat noch einen Aspekt ergänzen. Ich glaube, das Wichtigste im Besten, was Sie tätigen können, ist in die Bildung Ihrer Kinder und Ihre eigene Bildung zu investieren, weil das ist das eigentlich, was bleibt. Man muss ganz klar sehen, das macht mir schon Sorgen, Herr Professor Walz. Wir haben weltweit das System jetzt in den letzten 30, 40 Jahren in eine derartige Schieflage manövriert. Und wir haben mit dem Euro noch ein Sonderproblem. Und wir haben in Deutschland noch zusätzliche Probleme, dass wir schon, glaube ich, vor einer ganz starken, fundamentalen Veränderung der Weltgeldordnung stehen. Da war auch in der vorletzten Woche ein sehr interessanter Kommentar in der Financial Times, den man ganz klar gemacht hat, wir haben im Prinzip eine Entwicklung gesehen, seit der Aufgabe der Bindung zu Gold in den 70er Jahren haben wir sehr aktivistische Notenbanken gehabt, die immer auf jede Krise mit noch billigerem Geld reagiert haben. Wir haben über 30 Jahre fallende Zinsen gehabt. Wir liegen jetzt bei Null. Wenn eine neue Rezession kommt, dann ist die Frage, was passiert dann? Dann werden wir Dinge sehen, die wir uns nicht vorstellen können, nämlich sogenannte Helikoptergeld, direkt Notenbank, also dass Notenbanken direkt die Staaten finanzieren. Wir werden Eingriffe sehen in auch Eigentumsrechte, die wir uns heute nicht vorstellen können. Das heißt, wir haben schon ein erhebliches Risiko. Ich kann nicht sagen, was es zeigt, wann es jetzt genau eintritt. Ich kann nur sagen, die Risiken sind erheblich und darauf muss ich schon einstellen. Ich glaube, da durchzukommen ohne Vermögensverluste wird extrem schwer sein, weshalb Sie natürlich vollkommen recht haben, auf die Gesundheit zu achten, das Leben zu genießen, Freude zu haben, in die Bildung zu investieren, zu wissen, dass Geld nicht alles ist. Aber wir müssen uns ganz klar machen, wir stehen vor derart fundamentalen Herausforderungen, dass ich mir eigentlich die große Sorge mache bezüglich der sozialen Folgen, die das Ganze haben wird, wenn wir aus diesen Träumen erwachen, in denen wir uns gerade befinden. Und das ist das, was mich umtreibt. Also das ist jetzt noch nicht so positive Schlusswort. Ich glaube, von meiner Seite, aber ich glaube halt, wir müssen uns ganz, ganz klar vorbereiten auf heftige Stürme.
Gibt es da persönliche Konsequenzen? Also wenn ich jetzt so zuhöre, dann klingt es ja schon so ja ziemlich straight. Gibt es eine Überlegung auszuwandern? Gibt es andere Überlegungen?
Sag mal so, darüber nachdenken sollte man immer.
Ja.
Das war allgemein. Ich persönlich würde erstmal sagen, ich habe die Schlussfolgerung gezogen, dass ich meine Kinder zum Beispiel so ausbilde, dass die muttersprachlich Englisch können.
Mhm. Ja, und ich fühle mich emotional sehr, sehr loyal zu meinem Vaterland. Also solange ich nicht politisch verfolgt werde, bleibe ich hier.
Ja, das Thema heute war, wie kluge Bürger beim Sparen und Vorsorgen auf die verschlechterten Zukunftsaussichten Deutschlands reagieren sollten. Und wie wir rausgehört haben, natürlich zählt immer noch der gesunde Menschenverstand mit dazu, sich vielleicht auch so vom Medienlärm nicht unbedingt beeinflussen zu lassen und zu gucken, dass man vielleicht vieles anders macht, was offiziell so auch von staatlicher Seite empfohlen wird. Für das Gespräch mit Herrn Dr. Stelter und Professor Hartmut Walz, vielen herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen.